Servus, moin und was geht ab? Willkommen zu Folge 8 eures Lieblingspodcasts. Mein Name ist Marvin und heute wieder mit mir an meiner Seite. Willkommen in der Deep Talk Arena, Judith und Jill.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich habe heute ein besonderes Thema für euch Freunde der Tiefgründigkeit da draußen ausgesucht. Und zwar geht es heute um Authentizität, ehrliche Kommunikation und Selbstwert. Da ich euch beide für authentische Personen halte, dachte ich mir, dass wir uns heute über ein paar spannende Fragen diesbezüglich austauschen. Und was das für Fragen sind, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Bis gleich.
Lust auf Deep Talk? Du willst über den Tellerrand schauen und mehr als nur die Spitze des Eisbergs sehen? Dann bist du hier genau richtig.
Welche Erfahrungen habt ihr denn bisher so gemacht, die euch ja charakterlich authentischer gemacht haben? Das kann etwas Einmaliges gewesen sein oder vielleicht auch als Prozess über einen längeren Zeitraum. Fällt euch da irgendwas ein?
Schwierig, weil das so viele Ereignisse sind, ne? Also ich meine, was macht dich als Person aus? Was prägt dich? Das ist so viel, was da auf einmal kommt. Ich glaube, ich muss noch mal eine Minute überlegen.
Ich finde das auch schwierig, tatsächlich.
Also ich kann euch ja mal eine kleine Hilfestellung geben. Zum Beispiel, ich könnte ja kurz von mir aus ja einfach mal den Anfang machen. Ich habe früher oft den Leuten nach dem Mund geredet. Ich habe eigentlich, egal was irgendwer von außen immer mir erzählt oder gesagt hat, immer alles abgenickt und ja gesagt und ja, sehe ich auch so, obwohl ich das überhaupt nicht so gesehen habe. Und bin dann teilweise in Situationen gekommen, wo eine andere Person dann dabei war, der ich was völlig anderes erzählt hatte. Und dann haben beide gemerkt, okay, ne, der Marvin, der erzählt immer genau der Person, mit der er gerade zusammen ist, was er hören will. Und irgendwann hatte ich dann im Zuge der Jahre das halt abgelegt und gemerkt, ich stehe immer zu meiner Meinung, auch wenn der Person das dann in dem Moment nicht schmeckt. Sie weiß dann aber, woran sie bei mir ist. Und das waren so Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, das ist erstmal unangenehm gewesen, weil ne, du... kannst ja vielleicht dafür abgelehnt werden oder du hast das Gefühl, okay, das schmeckt der anderen Person jetzt gerade gar nicht, meine Meinung. Aber du kommst halt nicht mehr in diese Verstrickungen, die sich ergeben können, wenn andere merken, okay, der ist eigentlich nicht er selbst, sondern er nickt halt immer nur alles ab. Das waren zum Beispiel so, also ein Beispiel von mehreren, was mir jetzt so eingefallen ist, wo ich sagen würde, das hat mich authentischer gemacht, indem ich einfach zu meiner Meinung stehe und nicht jedem erzähle, was er hören möchte, zum Beispiel.
Also jetzt, wo ich länger darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass die prägendsten Ereignisse eigentlich immer so Beziehungen waren in meinem Leben. Wenn ich einen Partner hatte, dem ich mich total öffnen kann. Also das hat die Authentizität dann einfach nochmal gesteigert. Das hat was mit dieser Intimität zu tun, wenn man sich auf Augenhöhe mit jemandem unterhalten kann und sich komplett öffnen kann. Das ist, denke ich mal, so ein Lernprozess. Und wenn du das gemacht hast, diesen Deep Talk mit deinem Partner, der kennt dich so richtig, dann kannst du auch
Lust
dich besser anderen
Talk.
Leuten gegenüber öffnen.
Du willst über den Tellerrand schauen und mehr als nur die Spitze des Eisbergs sehen?
Wenn wir jung sind,
dann bist du hier.
Alle
genau
irgendwie etwas sein wollen und gar nicht wissen, wer wir sind. Und wenn wir uns dann immer besser kennenlernen, dann sind wir auch immer ehrlicher zu uns selbst und dann können wir auch ehrlich zu anderen Menschen sein. Ich halte das für total normal und dass jeder das mal durchmacht. Das ist jetzt keine böse Absicht von denjenigen, die da drin stecken und die anderen Leuten nach dem Mund reden, sondern das muss man wahrscheinlich am Anfang auch tun, weil man einfach nicht so viel Ahnung hat und weil man das ausprobieren muss. Und dann lernt man erst, dass das nicht gut ist. Dann versucht man, seine eigene Meinung zu entwickeln und so kommt man dann immer mehr zum mündigen Selbst und irgendwann kann man dann auch komplett die Hosen runterlassen, auch vor fremden Leuten und kann einfach man selbst
metaphorisch
sein.
Gesehen,
ja,
natürlich.
Genau, natürlich, nur metaphorisch gesehen.
Bitte nicht die echten Hosen, also wir haben euch nicht geraten, die echten Hosen runterzulassen, ne? Das habt ihr nicht von uns. Okay, ja, da gehe ich mit dir d'accord tatsächlich, Jill, obwohl ich da gleich noch mal was zu sagen wollte, aber ich glaube, die Judith hatte kurz die Hand gehoben, hatte ich das richtig gesehen?
Ja, ich nicke die ganze Zeit schon so vor mich hin. Tatsächlich kenne ich auch beides. dass man sich vielleicht nicht wirklich traut, immer das zu sagen, was man denkt. Vor allem, wenn ich so in Metiers unterwegs war, wo ich mich nicht gut auskenne, wo ich mich unsicher selber gefühlt habe, da bin ich nicht so aus mir rausgegangen und habe gleich so das kundgetan, was ich darüber denke. Aber wehe dem, ich kannte mich gut aus oder war der Meinung, dass ich mich gut auskenne. Also dann habe ich selten hinterm Berg gehalten und war immer zum Schrecken der anderen auch sehr authentisch, weil ich dann auch nicht hinterm Berg gehalten habe mit meinem Gutdenken, was ich für eine Meinung hatte. Was mir aber dadurch gelungen ist, weil ich dadurch auch angeeckt bin, natürlich, einfach meine Kommunikation so weit zu verfeinern, dass ich es sagen kann und die Grenze des, wann werde ich vielleicht zu übergriffig oder wann ist es für jemand anderen verletzend. Und das habe ich gelernt durch meine sehr nach vorne preschende Authentizität, was ich schon gelebt habe. Allerdings tatsächlich in den Gefilden, wo ich mich nicht gut auskenne, und da gibt es ja wirklich auch noch mehr als genug, da kenne ich das durchaus auch, dass ich manchmal Sachen abnicke, wo ich dann mir schon so denke, eigentlich sehe ich das so nicht, aber ich kann mir auch nicht ganz sicher sein, weil ich weiß es ja nicht besser. Und da muss ich sagen, da trete ich dann lieber einen Schritt zurück und lass dann...
Ich weiß, was du meinst, wobei, das habe ich früher auch so gemacht, das weiß ich noch ganz genau, wenn die Leute dann irgendwie was gesagt haben oder irgendwelche Dinge behauptet haben, erzählt haben, wovon ich dann keine Ahnung hatte, dann habe ich selbst da immer gesagt, ja, das stimmt, das ist so, und genau, Hauptsache die Person mochte mich in dem Moment, ne? Aber heute sage ich
ganz... Das muss man sich sehr gut merken.
Ja, genau.
Sonst wird dann irgendwann, kommt diese Situation zustande,
richtig,
dass man ertappt wird.
Aber weißt du, was ich heute mache, wenn ich heute solche Gespräche führe und ich rede mit jemandem über ein Thema, wovon ich keine Ahnung habe, keine Ahnung, was weiß ich, Steuerwesen oder Physik, keine Ahnung. Heute sage ich ganz, ganz klar, wenn eine Person da sehr überzeugt ist von einer Sache und quasi mir schon gegenüber diese Erwartungshaltung hat, jetzt stimme mir gefälligst mal zu, so, das kommt ja oft mal bei sehr dominanten Menschen vielleicht so rüber, dass ich dann aber ganz klar sage, du, ich respektiere, was du sagst, ich habe nur gar keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen. Ich sage heute, ich weiß es nicht, ich kann mir darüber keine Meinung bilden und dazu eine Äußerung machen, deswegen kann sein, kann nicht sein. Ich sage nicht mehr so, ja, ist so, das mache ich nicht mehr wie früher, muss ich echt sagen. Was die Jill gerade nochmal gesagt hatte oder was du gesagt hattest, Jill, das mit der Beziehung, und das sehe ich wirklich auch so. Das hatte ich jetzt auf meinem Fragebogen zwar so jetzt mal nicht notiert noch als Frage extra, aber da wollte ich noch mal drauf eingehen, dass je ehrlicher man mit sich selbst im Inneren wird und je besser man sich kennt, desto mehr kann man das natürlich auch mit den Menschen teilen, weil das dann einfach zu deinem natürlichen Wesen geworden ist. Also so habe ich den Eindruck auch mittlerweile, je ehrlicher ich mit mir werde und diese Selbstlügen hier auch einfach offenbart werden zwischen einem selbst und einem selbst, könnte man so sagen. Also je näher man der eigenen Wahrheit kommt, desto ehrlicher wird man einfach auch mit den Mitmenschen gegenüber. Und
genau.
Das habe ich definitiv auch in den letzten 2 Jahren festgestellt.
Und das hat sehr viel mit der Erfahrung zu tun und auch mit Nähe.
Ja.
Mit Nähe zu anderen Menschen.
Richtig.
Und je stärker diese Beziehungen waren, in denen du gewesen bist, je mehr Nähe dort auch zugelassen wurde, desto mehr kannst du dich dann auch auf andere Menschen einlassen.
Das stimmt.
Zumindest war es bei mir so. Ja, und ich bin über die Jahre immer offener geworden und jetzt kann ich in so einem Podcast sitzen und zum Beispiel irgendwelche Pippi-Geschichten erzählen oder so,
ja,
ohne dass
genau.
es mir peinlich ist mittlerweile, weil ich habe gelernt, dass sich authentisch sein lohnt. Die Menschen merken das.
Unbedingt,
genau.
Wir haben dafür Antennen Und ich merke auch, dass jetzt, wo ich heute authentischer bin, als ich mal früher war, dass die Menschen auch ganz anders auf mich zugehen.
Total.
Und ich merke auch immer, dass wenn ich ein bisschen verschlossen bin, weil es mir an dem Tag mal nicht so gut geht oder weil ich jetzt wirklich nicht wirklich Lust habe auf ein Gespräch und ich möchte das dann doch mal nicht zeigen, weil ich die Person nicht verletzen möchte, das kommt auch mal vor, dann, ja, die Leute merken das und dann komme ich auch weniger bei denen an, natürlich.
Ja. Ja, ich kann das wirklich zu 100% so unterschreiben, weil ich glaube, die Menschen spüren einfach, wenn du den Menschen einen Vertrauensvorschuss gibst, wenn du dich komplett öffnest mit deinen Schwächen, Stärken, mit einfach, indem du die Zunge auf, das Herz auf der Zunge trägst, das ist immer ein Vertrauensvorschuss und ich habe immer das Gefühl, die das meisten stimmt. sind dann sehr dankbar, dass man diesen Vorschuss gibt und sind dann auch bereit, sich selber zu öffnen. So, das
ja, das würde ich auch sagen, aber weißt du, woran das wahrscheinlich eher liegt, dass sie das merken, dass du total im Einklang mit dem bist, was du gerade erzählst, das wird die Energie sein, mit der du das einfach ausstrahlst, die Energie, die du beim Sprechen hast, das merken die Leute einfach. Wenn die Energie stimmt zu den Worten, die du sagst, wie du sagst, dann wissen sie, okay, das stimmt jetzt. Und das ist ja auch etwas Wichtiges für uns drei, wo wir ja auch Sprecher sind.
Total, ja, das hört man in der Stimme.
Und genau, das hört man in der Stimme. Und das sieht man aber auch in der Körpersprache, ganz klar. Aber wir als Sprecher transportieren halt die Stimme und da kann man die Emotionen so raushören. Und wenn das alles passt, dann wissen die Leute, ja, das passt. Und das ist die Herausforderung für uns, das dann in einem Hörbuch oder wo auch immer dann einfließen zu lassen. In der Werbung auch ganz wichtig. Ich höre so oft Werbung, wo ich mir denke, ach, das ist irgendwie nicht authentisch, das klingt aufgesetzt. Manchmal ist das vielleicht gewünscht von den Leuten, die da Werbung machen, aber ich finde es immer besser, wenn es authentisch klingt trotzdem.
Ja, ja, richtig. Also ich kenne auch Werbung, wo ich das Gefühl habe, das passt irgendwie nicht so ganz. Und da gibt es andere Kaliber, das stimmt, ja. Ich möchte auf Judiths Punkt von gerade zurückkommen, denn sie hat da schon ein paar ganz wichtige Sachen angeschnitten, die mich zu einer weiteren Frage leiten. Und zwar, wie können wir denn eurer Meinung nach oder eurer Erfahrung nach unterscheiden zwischen Authentizität und vielleicht den konditionierten Prägungen aus der Vergangenheit? Also wisst ihr, welche Werkzeuge nutzt ihr, um zum Beispiel innerlich wieder auch für euch stimmigen Weg zu finden, wenn ihr merkt, ja, war ich denn jetzt authentisch oder war das vielleicht so ein altes Muster aus meiner Prägung heraus von früher? Ne? Das merkt man ja oft, also ich merke das mittlerweile immer früher. Früher hätte ich das gar nicht gemerkt, heute merke ich das sehr schnell, ob das ein Muster ist aus der Vergangenheit oder ob ich da jetzt wirklich authentisch bin.
Also da kann ich dazu sagen, als Kind, was im Osten groß geworden ist, dass wir ja durchaus antrainiert bekommen haben, bestimmte Dinge nicht zu sagen in der Öffentlichkeit, war ja nicht alles erlaubt.
Das glaube ich.
In meinem privaten Bereich bin ich da eigentlich fein, da kann ich dir gar nicht so genau eine Antwort darauf geben. Aber wo es mir richtig auffällt, ist tatsächlich im Moment die politische Lage.
Ah, okay.
Dass wirklich ich so ein Muster in mir wieder aufkeimen spüre, dass man nicht mehr so alles sagen kann, wie es mir in dem Moment in den Kopf schießt. Und das finde ich ein ganz unangenehmes Gefühl, weil es mir bekannt ist. Und das habe ich als Kind nicht hinterfragt, als Jugendliche. Aber jetzt als Erwachsene ist das echt eine verkreckste Situation für mich, weil ich so denke, das kann nicht richtig sein, dass viele Menschen sich nicht mehr trauen, wirklich ihre politische Meinung zu sagen oder gesellschaftliche Meinung zu sagen, das empfinde ich als ein Déjà-vu, so ein bisschen.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du das so empfindest. Habe ich zwar selber noch gar nicht so nachgedacht auf Basis deiner Vergangenheit, aber macht ja absolut Sinn. Und ich war mir auch nicht sicher, ob ich diesen Aspekt mit in diese Folge aufnehmen soll, obwohl ich es definitiv im Hinterkopf habe. Ich habe mir wenn die Zeit reicht, am Ende noch so eine kleine Bonusfrage aufgehoben, die ganz interessant sein könnte. Aber da gucken wir, ob die Zeit noch reicht. Ansonsten weiß ich aber genau, was du meinst. Liebe Judith, wie siehst du das so, Jill?
Ja, also um jetzt nochmal auf Judith einzugehen, ich sehe das ja auch so. Aber ich sehe das quasi als logische Konsequenz,
okay,
dass wir jetzt so eine relativ offene Gesellschaft haben, wo wirklich jeder jeden Tag seine Meinung rausposaunt in den sozialen Medien und überall und jeder kommentiert das dann. So war das ja früher nicht. Und ich glaube, das hängt damit auch zusammen, dass jeder seinen Senf überall dazu tut. Und es wird ja heute auch vorausgesetzt, dass du zu allem eine Meinung hast. Dieses, was Marvin vorhin gesagt hat, damit kenne ich mich nicht aus, dazu habe ich keine Meinung, kommt ja quasi gar nicht vor. Also so im Alltag vielleicht, aber so im Internet auf jeden Fall nicht. Da sieht es immer nur so aus, als ob jeder zu jedem Ding eine Meinung hat und irgendeine Meinung setzt sich dann durch. Und ja, ich denke, daran liegt das.
Ich würde sagen, das, was wir uns anschauen können im Netz, im Fernsehen, in Interviews und wo auch immer, ist halt das Öffentliche, das Bild, was man nachvollziehen kann. Ich glaube, auch früher hatten Menschen schon eine Meinung zu allem. Ja, man konnte es nicht aufzeichnen, man konnte es nicht per WhatsApp oder in die Welt hinausschicken oder wie wir jetzt hier so einen Podcast aufnehmen. Aber es war wirklich diese Nachbarschaftsgespräche, die Gespräche am Stammtisch, die gab es ja trotzdem schon.
Ja, das stimmt.
Ja, die gab es immer. Ja, ja. Aber das hat eine ganz andere Qualität, ne?
Und die gab es damals und die gibt es heute auch noch. Da bin ich fest davon überzeugt, dass Menschen früher nicht so ihre Meinung hatten, dass man hatte nur eben Vertraute. Da wusste man, denen kann man alles erzählen. Und dann ist man eben draußen in der Welt etwas vorsichtiger gewesen.
Genau, und das ist der Punkt. Aber heutzutage ist es ja anders dann. Es wird dir ja quasi aufgezwungen, eine Meinung auch zu bestimmten Themen haben zu müssen, weil plötzlich jeder darüber redet. Und das alles öffentlich. Und viel, viel mehr Themen werden diskutiert öffentlich heute, als was früher wirklich nur am Stammtisch oder sonst wo besprochen wurde.
Ja, das ist Fakt.
Ist jetzt heute in aller Munde und es wird darüber diskutiert. Und ich finde, das macht so einen Druck und das nimmt auch, also das verursacht auch, dass wir da ganz oft gar nicht so authentisch sind, weil wir uns diesen großen Gruppenzwang dann doch beugen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch was ihr beide jetzt gerade gesagt habt. Ich denke nämlich, ja, das ist absolut so, dass jeder heute irgendwie eine Meinung hat und Meinung haben muss zu jedem Thema und alle ihren Senf beigeben, auch sehr junge Menschen schon. Was mir aber immer wieder auffällt, und das ist nur meine persönliche Sicht, dass ein Großteil davon Nachplapperer sind. Dass viele gar keine fundierte Meinung haben, die vielleicht auf Erfahrung beruht oder auf wirklich einem tiefgründigen Verständnis von gewissen Zusammenhängen, sondern da sind ganz viele Menschen, die einfach nur nacherzählen, was sie da oder da oder da gehört haben und dann entsteht so ein Massenstrom, ne? Und alle schließen sich mal dieser Meinung an und erzählen das stille postmäßig einfach so weiter. Und deswegen würde ich auch überhaupt nicht ich würde nicht jede Meinung immer direkt für bare Münze nehmen, wenn ich schon merke, das folgt immer diesem gleichen Narrativ von, ne, das sagen alle im Prinzip. Das sagen alle und also sage ich das auch, also ist das so. Und da sondiere ich ganz genau, wessen Meinung nehme ich überhaupt auch ernst und was lasse ich in meinen Geist rein. So, das ist mir schon sehr wichtig in der Hinsicht.
Ja, mir auch, Marvin, ja.
Ja, damit drehen wir uns schon fast im Kreis, dann können wir wieder von vorne anfangen und sagen, das hat wieder eigentlich mit der eigenen Selbstkenntnis zu tun und wie sehr man sich kennt und wie wohl man sich fühlt.
Und auch woran erkennt man ob jemand nachplappert.
Richtig.
Oder ob das wirklich seinem eigenen Geist, seinem Forschungsdrang entsprungen ist. Also ich handhabe das so, dass ich, wenn ich merke, dass ich zu einem bestimmten Thema einen Standpunkt entwickle, weil ich einfach viele Sachen mir angehört habe, von der Seite und von der Seite beleuchtet habe. Und dann kommt der erste eigene Gedanke dazu. So irgendetwas, wo sich mir Fragen stellen, wo ich so denke, ja, wenn das so und so ist, dann müsste ja aber im Umkehrschluss das auch so und so sein. Oder es fällt auf einmal so eine Idee in mich hinein. Und auf einmal, per Zufall, höre ich dann wieder in einem anderen Vortrag, wie auch immer, genau die Erklärung dazu oder dass jemand denselben Gedanken auch schon hatte wie ich, wo ich dann denke, aha, also es ist nicht nur ein Hirngespinst, was sich bei mir entwickelt hat, da ist wirklich, das sind Fragen, da muss ich mal ein bisschen tiefer reingehen in das Thema. Und dann fange ich an, hinter diesem Standpunkt zu stehen. Ob der jetzt richtig oder falsch ist, das ist ja nicht die Frage. Es geht ja darum, eine Meinung in sich zu haben, einen Standpunkt, den man wirklich authentisch darlegen kann.
Ja.
Auch wenn mal ich merke immer, bin ich authentisch, wenn Fragen von anderen kommen, die ich beantworten kann.
Genau.
Wo ich dann merke, ah ja, ich habe eine schlüssige Antwort darauf. Ich kann das erklären, warum ich zu diesem Standpunkt gelangt bin. Und dann wird es wieder authentisch.
Richtig.
Dann merken die, okay, das ist jetzt nicht nur nachgeplappert, auswendig gelernt, sondern das ist so verinnerlicht und es kommt so.
Das meine ich, ja.
Tief aus einem raus.
Ja.
Und auswendig gelernt wird sich so nie anfühlen, sondern das ist so ein Erfahrungsprozess, der meistens über Tage, Wochen, je nachdem wie umfangreich das Thema ist, dann gegangen ist.
Und das kann man auch nicht faken.
Nein.
Also wenn du authentisch bist, dann agierst du. Du reagierst nicht nur, sondern du hast das auch so ein bisschen in der Hand und weißt, was du tust.
Ja, ja.
So, wenn das alles im Einklang ist. Und ansonsten, ja, okay, man kann vielleicht auch authentisch reagieren. Was meint ihr? Also Wut ist ja eine Reaktion, die einfach so rauskommt, die ja auch irgendwo authentisch ist letztendlich.
Auch Freude, Begeisterung,
Freude, ja, genau.
Jedes Gefühl. Also wenn ich irgendwas erfahre, wo ich sage, was? Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja genial. Also das ist einfach authentisch, ja.
Genau, und was das mit den Emotionen angeht, derjenige, der eine Emotion zeigt, die er aber gerade nicht fühlt, also wenn zum Beispiel jemand etwas sagt, man wird innerlich wütend und lacht aber nach außen hin, dann verstellt man sich ja, dann ist man nicht authentisch. Wenn du aber die Wut vielleicht zeigst und sie fühlst und dann einfach sie auch verstehst und integrierst, nicht an dem anderen auslassen, sie nicht auf ihn schmettern, aber sie durchaus ausdrückst und auch erklären kannst, warum du gerade Wut fühlst, dann ist es doch authentisch.
Ne?
Jedes Gefühl ist authentisch. Ne? Das, nur weil denen das nicht schmeckt, heißt das nicht, dass das nicht authentisch ist.
So. Also ist auch die Reaktion oder das Reagieren.
Klar.
Das kann auch authentisch sein, aber irgendwie kann das auch unauthentisch sein. Ja, es kommt immer darauf an.
Ich würde sagen, das ist ein Prozess, dass dieser ganze Weg hin zur Authentizität anfängt mit Reagieren. Dann wird es zu einem authentischeren Reagieren, einem besonneneren Reagieren. Dann wird es wahrscheinlich weitergehen in das Agieren, nicht in das, also vom Reagieren hin in das Agieren rein. Dass es gar nichts mehr so auslöst. Ich glaube, das ist halt schon ein schrittweiser Prozess, so mit verschiedenen Etappen hin.
Ja, vielleicht ist das so.
Aber das ist auch nur eine Hypothese. Was ich noch wissen wollte, das hatte auch die Judith gerade schon angesprochen. Nach welchen inneren Werten oder Prinzipien entscheidet ihr denn, ob es in einer Situation richtig ist, direkt und ehrlich zu sein oder vielleicht besser sich zurückzunehmen, zu schweigen oder kann sogar vielleicht mal eine Notlüge angebracht sein? Wie seht ihr das?
Ich kann das, glaube ich, alles unterschreiben. Auch eine Notlüge ist manchmal ja, ein Mittel zum Zweck vielleicht, aber manchmal ist das vielleicht angebracht. Es kommt immer darauf an.
Und wie entscheidest du, ob du jetzt vielleicht dich eher zurücknimmst in einer Gruppensituation oder zu zweit oder ob du ehrlich und direkt bist? Weißt du, was ich meine? Wonach entscheidest du das?
Also ich denke, das hängt wieder an der Energie, die darüber kommt, die so schwingt. Wenn ich merke, mein Gegenüber oder die Gruppe nimmt das jetzt nicht auf, was ich sage, ja. Oder so, dann rudere ich wahrscheinlich ein bisschen zurück, ziehe mich ein bisschen zurück und beobachte erstmal wieder. Das ist, denke ich, die ganz natürliche Reaktion. Ja.
Wie ist das bei dir, Judith?
Wenn mir jemand gegenüber ist, der sehr, sehr wirklich in so einem, fast wie in einem Strudel ist, wenn ich wirklich merke, da ist jetzt gar keine Gesprächsoffenheit da. Das ist ein reines Agieren und vielleicht auch in dem Reden so ein Energiestau abbauen. Und ich merke, dass da nichts auf Empfang gestellt ist. Dann kann ich mir auch jede Notlüge sparen. Oder vielleicht ist in dem Moment auch das schon eine Notlüge, dass ich sage, oh, da kann ich gar nichts dazu sagen.
Ja.
Bin ich nicht so stark involviert oder und dabei wüsste ich es vielleicht oder ich hätte vielleicht was zu sagen, schenk mir das aber, weil einfach ja das dann auch anstrengend wird, immer wieder gegen eine Mauer zu rennen. Ja, weil wenn mein Gegenüber nicht auf Empfang gestellt ist, dann brauche ich auch nicht zu senden. Das ist dann einfach wirklich so dieses Abschmettern und dann wird so ein Gespräch auch sehr schnell sehr anstrengend. Und solche Gespräche muss ich nicht mehr führen, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es kann ja zum Beispiel auch mal eine Situation geben, wo jemand eure ehrliche Meinung bräuchte, sie aber nicht unbedingt hören möchte. Das kommt ja schon mal vor, dass Menschen eigentlich vielleicht mal die Wahrheit bräuchten, aber sie nicht unbedingt hören wollen. Wie geht ihr da um? Sagt ihr dann vielleicht, ja, es ist jetzt für mich an der Zeit, tatsächlich der Person mal vielleicht so ein bisschen die Augen zu öffnen? Oder sagt ihr, nee, ich möchte die Person gerade eher nicht verletzen?
Es kommt drauf an, welche Person das ist. Also wenn es jetzt meine...
Ja, also ich würde schon sagen, jetzt keine fremde Person, ne?
Also wenn das meine Kinder wären zum Beispiel oder mein Partner, wo ich das ja dann auch im unmittelbaren Umfeld mit auszubaden habe, wenn ich jetzt das da nicht meine Meinung dazu sage, dann ja, dann würde ich schon authentisch sagen. Also ich weiß, du willst es nicht hören, aber ich muss es einfach für mein eigenes Gewissen sagen, dass ich habe das Gefühl, du läufst jetzt hier in ein offenes Messer rein und das kann ich so nicht. Das kann ich jetzt einfach nicht so stehen lassen oder
ja, ja.
Wäre vielleicht manchmal gut, es kommt drauf an, wie scharf das Messer ist. Ja, wenn ich sage, okay, komm, lassen die Erfahrung machen, ja, was kann im schlimmsten Fall passieren, dann ist okay, dann halte ich mich da auch mal zurück. Aber wenn es jetzt wirklich ein schwerwiegenderes Thema ist, was mir auch so richtig auf der Seele liegt, dann kann ich nicht gut hinterm Berg halten damit. Das muss ich gestehen.
Das sollst du ja auch nicht, in meinen Augen.
Also auch wenn das vielleicht manchmal sich für meine erwachsenen Söhne übergriffig anfühlt. Ja. Aber dafür bin ich die Mama und ich werde immer die Mama bleiben. Das Recht nehme ich mir raus.
Söhne und Mütter, ja. Das ist so ein Thema, ne?
Also ich finde, man kann auch bei allen möglichen Personen ganz ehrlich sein. Ich versuche immer ehrlich zu sein. Wenn jemand mich nach meiner Meinung fragt, sage ich eigentlich immer ehrlich, was ich denke. Aber wenn ich weiß, das nimmt die Person jetzt vielleicht nicht so gut auf, wähle ich meine Worte so, dass sie trotzdem noch wertschätzend rüberkommen. Darauf achte ich schon.
Das wollte ich wissen, ja.
Und ich bedenke auch immer mögliche Konsequenzen. Ja, also davon würde ich das jetzt abhängig machen.
Also du bremst dich dann so ein bisschen aus und bist nicht so hundertprozentig authentisch.
Ich sag mal so, nee, das stimmt nicht. Es gibt ja bei vielen Sachen immer mehrere Sichtweisen und ich versuche das dann einfach aus jeder Perspektive zu beleuchten, nicht unbedingt dann immer nur aus meiner eigenen, indem ich dann sage, ja, ich finde es nicht so gut gelungen, was du hier gemacht hast, aber ich bin nicht das Maß aller Dinge. Es gibt bestimmt viele Menschen, die darüber ganz anders denken. Was ich gut finde, ist das und das. Und das gefällt mir nicht so gut. So kann man es ja sagen, dann ist es halt trotzdem noch wertschätzend und dann nehmen das die meisten ja auch ganz gut auf.
Da möchte ich was zu kommentieren und zwar, hört euch das gut an da draußen, liebe Leute. Ich war ganz lange ein Mensch, der hat, nachdem er nie den Mund aufgemacht hat in seinem Leben, ich bin dann in eine Phase gekommen, wo ich übertrieben stark meine Meinung gesagt habe und jedem ganz offen und authentisch sagen musste, was ich denke. Also erst in die eine Richtung ins Extrem, dann eine ganze Weile ins andere Extrem. Und dann hat sich das bei mir auch Gott sei Dank so langsam geerdet in eine Richtung, wo die Jill jetzt gerade ist. Nämlich, dass man natürlich noch authentisch ist, aber so ein bisschen mehr die Feinheiten, die Nuancen auf dem Schirm hat und den anderen auch noch wieder mit einbezieht und nicht nur sich sieht, ne, durch die eigene Brille sieht und meint, man ist das Maß aller Dinge. Das fand ich jetzt sehr gut nochmal, dass ich vielleicht meinen alten Punkt einmal da euch erklären oder darstellen konnte und wie das jetzt gerade schon auch bei der Jill ist. So halte ich das nämlich auch für eigentlich den optimalen Bereich, ne? Dass man natürlich seine Meinung sagt, natürlich zu seinen Gefühlen und Gedanken steht, aber nicht um jeden Preis und nicht immer durchdrücken wollen, was in einem abgeht, ohne den anderen vielleicht für 2 Sekunden zu beobachten, was könnte denn bei ihm gerade los sein, wie könnte das ankommen und was hat das vielleicht für Konsequenzen? Das fand ich jetzt sehr wertvoll, was du gesagt hast.
Ja, es kommt ja auch immer auf die Situation drauf an. Vor einigen Jahren rief mich eine gute Freundin an, dass sie sehr große Probleme hat und dass sie ihr Leben gerne beenden möchte. Und das ist schon so eine Situation, wo du natürlich mindestens 3-mal nachdenkst, was du jetzt sagst, damit das nicht in die Wunde piekst.
Ja.
Damit das nicht irgendwie, damit du einfach keine Missverständnisse aufkommen und du einfach trotzdem aber noch deine Meinung sagen kannst. Und ja, das war ein schwieriges Gespräch. Aber letztendlich ist alles gut gegangen.
Da kann man ja wirklich sogar Ausbildungen für machen, für Kommunikation, für Rhetorik. Ich war auch schon mal auf dem einen oder anderen Trost-Workshop, Trost-Coaching habe ich mitgemacht. Hier an der Volkshochschule in Bottrop habe ich mal ein paar Kurse belegt, was Trösten angeht und einfach so in diese Seelsorgerschiene. Du kannst da so viel lernen und beachten, was wichtig ist im Umgang mit tief verletzten oder verzweifelten Menschen. Deswegen, ich kann es verstehen, wenn Menschen einfach nicht gern mehr sich anderen anvertrauen, weil sie das nie gelernt haben, wie man richtig kommuniziert in unterschiedlichen Situationslagen. Das ist schon ein heikles Thema tatsächlich. Aber ich glaube, Judith?
Entschuldige, Marvin, aber weil das mit dem Trost wirklich eine spannende Sache ist. Wenn jemand kommt und da tief erschüttert ist und Trost braucht, aber auch tröstlich ist eben auch Hilfe, Lebenshilfe.
Das
und
stimmt.
Wenn man dann zu dem ganzen Ja und Amen sagt, was er dir oder sie die ganze Zeit tut, damit sie in sich reinmanövriert in das Lebenschaos, dann macht es auch wenig Sinn, die ganze Zeit nur zu sagen, ja, es ist in Ordnung und du hast alles richtig gemacht, dann wird es der Mensch da nicht sein, wo er ist. Also, wer kennt das nicht, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen können? Ich glaube, als Außenstehender fällt es einem leichter, die Themen zu erkennen, in die ein Mensch sich verstrickt hat. Und wenn es dann gelingt, das ist das, was ich auch am Anfang gemeint habe, ehrlich zu bleiben, aber eben in der Kommunikation es so zu formulieren, dass es gewinnbringend ist
genau.
Für denjenigen, der auf einen zugekommen ist und Trost möchte. Und vielleicht ist es am Anfang auch erstmal nur in die Arme nehmen und sagen, ist doch alles nicht so schlimm oder wie auch immer. Aber meistens verpufft das meiner Erfahrung nach 5 bis 10 Minuten. Hm. Und dann geht das Gespräch ans Eingemachte. Meine Erfahrung so.
Also ist doch alles nicht so schlimm, hilft meistens nie.
Es ist nur der Einstieg erstmal, bis die Tränen versiegt
genau,
sind.
Genau, es ist der Einstieg. Genau, und das hat auch in der Situation damals nicht geholfen. Was, glaube ich, ganz gut geholfen hat, ist, dass ich ihr auch in vielen Punkten zugestimmt habe und gesagt habe, ja, das ist sehr schwierig an dem und dem Punkt, aber guck doch mal nach vorn. Und dann kam so eine Motivationsrede und was nicht noch alles und Sachen, die man vielleicht in Angriff nehmen könnte. Fragen, wie kann ich dir dabei helfen? Komm, lass uns doch mal den Schritt zusammentun. Und dann letztendlich hat das hoffentlich auch geholfen. Aber sie meinte ja, also.
Wir machen einen kleinen Schwenk zurück, ihr Lieben. Und zwar würde ich gerne wissen, was war denn ein besonderer Moment in eurem Leben, in dem ihr Selbstliebe erlebt und empfunden habt? Wo ihr sagen würdet, wow, ich fühle mich richtig gut mit mir, dass ich das so gemacht und entschieden habe. Auch wenn das vielleicht andere gar nicht so sehen. Das kann ja durchaus sein, dass andere gesagt haben, oh nee, das hast du total blöd gemacht, das war nicht in Ordnung. 20 Leute sagen, das war falsch, aber du hast dich damit gut gefühlt und richtig gefühlt. Hattet ihr sowas schon mal?
Ja, als ich mich entschlossen habe, den Weg zu gehen, den mein Herz mir gesagt hat. Also als ich dann wirklich jetzt wieder angefangen habe, mich in dieses Sprecherbusiness reinzuarbeiten, was ich ja früher schon beim Radio gehabt habe, aber dann aufgehört habe, weil, ach, das ist ja nichts Wahres und lern mal lieber was Vernünftiges, so nach dem Motto, ne? Das habe ich ja dann eine Weile versucht und war damit aber unglücklich und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt wieder meiner Leidenschaft nachgehen kann, weil diese Kreativität, die hat mir letztendlich in meinem Leben gefehlt. Und da war ich immer unehrlich zu mir und habe dann immer gedacht, ach Mensch, wenn ich doch malen könnte oder irgendwas anderes machen könnte, aber da war ich immer nicht so begabt und jetzt kann ich aber meine eigene Kreativität wieder ausleben und fühle mich damit sehr, sehr wohl. Und heute steht natürlich auch keiner mehr hinter mir und sagt, ja, lern mal was Vernünftiges oder so. Das war, als ich damals jung war, ganz anders. Und da habe ich mich leider beeinflussen lassen auch. Ich bin nicht die Schritte gegangen. Ich habe mich einfach nicht getraut. Aber jetzt, wo ich älter und reifer geworden bin und mich selbst so schätze, wie ich es tue, wo ich gelernt habe, mit mir selbst besser umzugehen, da kann ich diesen Schritt gehen. Und jetzt plötzlich öffnen sich ganz tolle Türen, die ich nur öffnen konnte, weil ich die Selbstliebe gefunden habe. Aber damals, als ich noch jung war, da war ich einfach noch nicht so weit. Ich bereue es jetzt auch nicht, weil hätte ich den ganzen anderen Weg nicht gehabt, wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich heute wäre, ja. Also kann ich mich nicht beklagen. Aber ja, ich denke, man findet die Selbstliebe immer, wenn man das tut, wonach das Herz verlangt.
Jill, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Hat mich sehr berührt, deine Antwort.
Ich auch nicht.
Und ich kann das wirklich nur unterschreiben, auch wenn ich in den Kinderschuhen des Prozesses stecke. Aber ich fühle es tatsächlich jetzt schon. Und ja, ich sehe es wirklich genauso wie du. Wie ist es denn bei dir, Judith?
Ja, wie ich schon gesagt habe, ich kann es nur abnicken. Ich nick ja hier die ganze Zeit.
Das reicht ja auch, wenn du. Genau, reicht ja auch. Du kannst es auch nur abnicken.
Wenn das ein authentisches Nicken genau. ist, dann ist alles gut.
Ja. Ganz authentisch. Nur leider sehen das unsere Zuhörer nicht. Ja, oft waren es auch so diese Prozesse, gerade in dem beruflichen Bereich oder wenn ich mich mit Hobbys ausgelebt habe und mich da ja wirklich entfalten konnte. Das waren so die Momente, wo ich mich ganz nah bei mir gefühlt habe. Allerdings, dass ich in meiner Selbstliebe angekommen bin, dafür bin ich noch zu voll von Zweifeln, glaube ich. Nicht gut genug zu sein. Andere können immer alles besser als ich. Solche Dinge eben. Und das ist im Umkehrschluss, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass ich an dem Thema noch ein bisschen arbeiten darf.
Sehr guter Einwurf von dir. Da wollte ich auch noch einen kleinen Disclaimer raushauen für alle, die jetzt hier zuhören. Wir sind keine Gruppe von Menschen, die nicht alle noch lernen und auch noch sehr lange lernen werden. Wir sind in keinster Weise irgendwie besser, schlechter, weiter oder sonst was. Wir sind alle auch im Prozess des Lernens und des Wachsens und wir sind vielleicht auch schon bewusst in dieser Entwicklung der Selbstliebe, aber natürlich haben wir auch alle Zweifel hin und wieder und Macken und Kanten. Das ist völlig klar und dafür reden wir ja hier auf Augenhöhe auch alle miteinander.
Genau, gut gesagt.
Hin und wieder ist gut. Immer dann, wenn ein neues Thema aufgemacht wird oder ein neues Lernfeld, dann ist, ist wirklich...
Wir fordern uns ja hier auch jedes Mal wieder neu heraus gegenseitig. Das geht ja auch für uns deep, muss man sagen. Da habe ich aber noch eine vielleicht etwas entspanntere, lustige Frage von euch. Erzählt mir doch mal von eurer aus heutiger Sicht unreifsten Verhaltensweise, die ihr früher gelebt habt in Bezug zu anderen Menschen. Wo ihr vielleicht drüber heute schmunzeln müsst, dass ihr so gewesen seid.
Ich denke, andere Leute zu belehren.
Ah.
Denn es bringt einfach nichts.
Nee, es bringt nichts.
Ich war ja kein dummes Mädchen, aber ich habe es den anderen wahrscheinlich auch manchmal nicht so leicht gemacht. Weil ich ja so viel wusste und dieses Wissen auch gerne herausposaunen wollte. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist nicht cool. Die anderen Leute wollen auch mal reden. Und ja, da habe ich gelernt, mich dann auszubremsen, sodass es hoffentlich heute ein angemessenes Maß angenommen hat? Fragezeichen.
Auf jeden Fall, Jill.
Ja, da bin ich ja beruhigt.
Das ist witzig, dass du das sagst, Jill, weil das ist auch genau mein Schattenthema Nummer 1 bei mir. Ich nicht unbedingt schon seit Kindesbein an, wobei ich da auch schon immer recht frech war und 9-mal klug, aber das ging so los mit meiner eigenen Suche, so der Wissenssuche. Und irgendwann hatte ich so diesen typischen, diese Guru-Attitüde, diesen neuen, der wirklich eigentlich alles liest, alles wissen will, aber dann auch nicht davor Halt macht, den Leuten alles erzählen zu wollen, was sie gar nicht hören wollen. Dieses Missionieren gehen. Und ich habe das heute immer noch teilweise, habe mich aber schon, würde ich sagen, auch zu 80-90% ausgebremst, bin lockerer geworden, mehr ins Herz, raus aus dem Kopf und beobachte mehr als früher. Aber ich weiß genau, wovon du redest. Und das war, man macht sich damit tatsächlich keine Freunde. Weder Freunde noch Freunde. Aber ich glaube, das gehört bis zu einem gewissen Grad auch erstmal dazu, bis man das selber überhaupt bemerkt und vielleicht ablegt. Das ist, glaube ich, das am Anfang normal.
Ja, das ist der Lernprozess.
Genau,
ja.
Wenn man vor allen Dingen auch ein sehr, also nicht nur ein intelligenter Mensch ist, sondern auch ein sehr charakterreicher, facettenreicher Mensch, der vielleicht auch später einfach die Aufgabe hat, gewisses Wissen weiterzutragen. Das darf nur erstmal vielleicht in die Reife gelangen, dieses Verhalten. Das steuert am Anfang vielleicht einfach ein bisschen über.
Ja, und ich denke, man hatte das Ziel, Leute zu motivieren irgendwie.
Genau, ja.
Aber man wusste nicht, wie es funktioniert.
Richtig.
Man hat dann einfach irgendwelche Fakten auf den Tisch geknallt und dachte, das ist jetzt motivierend für die anderen. Und hat überhaupt nicht funktioniert. Es war nur übergriffig, leider.
So ist es.
Ich glaube, wir haben uns umsonst hier getroffen. Wir sind uns da in der Beziehung wahrscheinlich sehr ähnlich.
Ja.
Aber mittlerweile hat man ja dann auch gelernt, wie man die Leute wirklich motivieren kann.
Genau, durch Kommunikation und daran feilen.
Und dieses authentisch sein letztendlich, was, wenn du jemanden motivieren willst, total wichtig ist. Dass die Leute merken, dass das jetzt gerade aus deinem Herzen kommt. Ja, ich glaube, das ist überzeugend.
Und ich glaube, wenn, also das, was ihr erzählt habt, das kenne ich zu 100% auch. Und ich denke auch, dass ich das ganz gut im Griff habe. Aber wenn ich nicht noch ein kleines bisschen so wäre, dann wäre ich nicht authentisch Judith.
Vielleicht das.
Die Leute rechnen damit. Und wenn ich ganz, ganz anders wäre und immer so ganz zurückhaltend und mit meiner Meinung hinterm Berg halte, so dass jeder erst so kommen muss und mir das aus der Nase ziehen muss, da würden alle denken, was ist denn mit ihr passiert?
Ja.
Also dann wäre ich so weit weg von meinem Wesen.
Das ist, hat ja nicht unbedingt was mit Belehren zu tun. Das ist einfach dein Wesen und deine ja manchmal auch ein bisschen quirlige Art, die du dann so reinbringst. Aber so wirklich belehren ist, glaube ich, auch noch eine Nummer härter. Und das tust du eigentlich nicht.
Ja,
du sprichst jetzt, du gibst jetzt sehr viele Ich-Botschaften und sagst, meine Meinung ist so und so, aber... Ne? Und das, du versuchst es auch immer aus allen Blickwinkeln zu betrachten und das schätze ich sehr an dir und ich glaube viele andere Leute auch.
Ich glaube, ich hatte in einem vorigen Podcast mal erwähnt, dass mein Lebensmotto, was ich irgendwo mal gelesen habe, Liebhaben statt Recht haben ist.
Genau, genau.
Und das
glücklich sein oder Recht haben
genau,
wollen.
Genau, und das versuche ich wirklich so zu beherzigen. Und das funktioniert ganz gut. Und ich kann authentisch sein dabei.
Das ist vielleicht ein gutes Abschlusswort. Oder haben wir noch was?
Ja, liebe Leute, ich muss sagen, erstmal an dieser Stelle, es hat mir wieder mal sehr viel Spaß mit euch beiden heute gemacht. Ich fand, es waren ein
ist die Zeit
waren
schon
spannende
rum?
Themen. Nö, noch nicht ganz.
Es geht immer so schnell.
Ach, das geht so schnell.
Ich habe tatsächlich noch Platz für meinen extra Bonus ganz am Ende.
Ja,
wir
sind gespannt.
Und das ist jetzt mal vielleicht was... Nochmal was ganz anderes und das geht jetzt so in die Richtung, was Judith am Anfang gesagt hat, mit der politischen Meinung, mit der Redefreiheit vielleicht, Richtung auch Meinungszensur und so weiter und so fort. Es ist ein wichtiges Thema, auch für Podcasts wird das scheinbar immer relevanter heutzutage. Ich stelle euch eine kleine Aufgabe. Ich erzähle euch erzähle euch drei Szenarien. Und ihr müsst euch entscheiden, für welche dieser drei Szenarien ihr euch entscheiden würdet, in welcher Gesellschaft ihr leben wollen würdet.
Okay.
Ihr müsst euch vielleicht kurz ein bisschen was merken dazu. Ich lese euch die drei Szenarien einmal vor und dann entscheidet ihr und könnt vielleicht auch begründen, warum. Szenario 1. Du lebst in einer wunderschönen, idyllischen Vorstadt mit Wäldern, Seen und nur mäßigem Verkehr. Die Lebenskosten sind sehr niedrig. Die Löhne sind in allen Branchen sehr hoch. Es gibt keine Arbeitslosigkeit. Es gibt auch keine Berufswahl. Der Staat entscheidet nach Bedarf und verteilt die Berufe per Losung. Freie Meinungsäußerung wird durch soziale Ausgrenzung bestraft. Das ist Szenario 1. Szenario 2. Du lebst in einer primitiven Welt ohne Zivilisation und technischen Fortschritt. Die Menschen haben keinen hohen Bildungsgrad. Zentrale Regierungen gibt es nicht. Du kannst nach eigenem Ermessen für dich und deine Familie sorgen. Das Leben ist eher von materieller Entbehrung geprägt, blüht aber durch das Leben in Freiheit, mit der Familie und in der Natur auf. Und Szenario 3. Du lebst in einer technologisch und spirituell hochentwickelten Kultur. Sämtliche Entscheidungen werden vom Volk getroffen und zum Wohle aller umgesetzt. Jeder wird individuell wertgeschätzt und in seinen Talenten gefördert. Den Menschen mangelt es prinzipiell an nichts. Durch die große Anzahl an Menschen an einem Ort bzw. in der Gesellschaft kommt es jedoch zu regelmäßigen sozialen Konflikten, die gemeinsam immer wieder gelöst werden müssen. Es gibt kein Gefühl der Sicherheit durch höhere Kontrollinstanzen. Alle Meinungen haben Gewicht, niemand wird ausgegrenzt. Es verlangt jedoch von jedem ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Das sind die drei Szenarien.
Also
ich hoffe, ihr konntet euch vielleicht einiges davon merken, nicht alles, aber wofür würdet ihr euch entscheiden?
Ich muss sagen, alles nur nicht Szenario 1. Damit könnte ich nicht leben. Aber Szenario 3 gefällt mir und Szenario 2 gefällt mir auch. Ich muss da mit dem Blick auf primitive Kulturen einfach mal sagen, dass diese Menschen oft die glücklichsten sind.
Das stimmt.
Die freuen sich ja an den ganz normalen alltäglichen Sachen, und wenn man das hat, dann ist das schon sehr, sehr viel wert. Nur der einzige Haken daran wäre für mich die medizinische Versorgung und wenn du dann krank
das
bist
stimmt,
und
ja,
so weiter. Das ist natürlich der große Nachteil. Und bei Szenario 3, ich denke, das wäre mal ganz gut, wenn wir da irgendwann mal hinkommen. Weil das eher so das ausgewogene Szenario ist. Es gibt zwar Konflikte, aber man muss ständig daran arbeiten. Das ist nun mal so, dass man in großen Gruppen immer wieder daran arbeiten muss, dass der Frieden erhalten bleibt. Und ja, deswegen wäre mir das auch lieb, Szenario 3.
Okay. Wofür hast du dich entschieden, Judith?
Ich würde mir das Szenario 3 auch wünschen, allein mir fehlt der Glaube daran, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich weiß,
sagen,
was du meinst. Es war auch mein Utopia, Folge 3, mein Wunschprojekt.
Ich glaube, wir sind im Moment näher an Szenario 1 dran.
Ja,
es und das ist wirklich
hinaus,
auch das, habt ihr ja sicherlich vorhin schon rausgehört, dass das schlichtweg eine Horrorvorstellung wäre von mir.
Ja.
Und
von mir auch.
Auf einfachsten Wegen zu leben, das kann idyllisch klingen, aber wir sind auch alle sehr verwöhnt. Also ich glaube, wir sollten uns da keiner Illusion hingeben, dass wir mal ebenso uns da zurückbeamen könnten. Ich weiß nicht, ob wir überleben würden oder der große Teil der Menschheit.
Richtig. Also unsere jetzige Gesellschaft würde vor die Hunde gehen, weil wir sind ja wie Babys in der Natur, kann man sagen. Unsere Vorfahren, ja, die mögen überlebt haben. Wir, glaube ich, eher weniger. Ich wollte dieses kleine Gedankenexperiment mit euch mal spielen, gerade auch in Hinsicht auf dieses Thema Meinungsfreiheit und dass keine Ausgrenzung da ist, sondern jeder Gewicht hat in seinem So-Sein. Und ich schon das Gefühl habe, dass das uns mittlerweile Stück für Stück ein bisschen flöten geht, auch wenn das ein schleichender Prozess ist und vielleicht auch noch gar nicht allen klar ist. Ich bemerke da eine gewisse Entwicklung, die nicht gerade positiv ist. Und ich habe ja bewusst in diesem Szenario 1 eingebaut, dass es Sicherheit gibt, dass alle auch genug Geld haben. Es gibt vielleicht sogar bedingungsloses Grundeinkommen, aber es wird nach einer Pfeife getanzt. Der Einzelne hat keine Bedeutung mehr, aber es sind alle sicher letztlich. Das ist ja so der Preis, ne? Ja. George Orwell 1984 lässt grüßen. So.
Kann man sich die Frage stellen, möchte ich Huhn sein oder Adler?
Ja, richtig. Genau, das hatte ich mir fürs Ende aufgehoben, aber deswegen freut es mich, dass du das nochmal erwähnt hattest, Judith. Und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns auch und wir wünschen euch eine schöne Zeit und ja, sagen bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann zeig's uns mit einer Bewertung oder teile den Podcast mit deinen Freunden. Bleib dran und abonniere jetzt, damit du dabei bist, wenn es wieder heißt Lust auf Deep Talk. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf dich.